Es ist ja alles neu.
Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge vom Netzlehrer. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich gerade schon im Live-Video auf Instagram, was gerade währenddessen läuft, zur Post gegangen bin und ein kleines Paketchen bekommen habe. Immerhin habe ich es jetzt wieder nach oben geschafft und möchte mich dem Thema widmen, nämlich der digitalen Bildung. Ihr wisst, dass das sozusagen jetzt gerade im Instagram läuft. Das heißt, wenn ihr mich darauf reagieren hört, was dort gesagt wird, wundert euch nicht, diese Folge ist wieder mal, wenn man so will, multimedial im wahrsten Sinne des Wortes. Digitale Bildung. Es geht tatsächlich jetzt natürlich nicht um zeitgemäße Formen der Bildung, sondern es geht zunächst erstmal darum, wie gehen wir mit dieser Situation um. Natürlich ist es so, dass jetzt gerade viele Leute bemerken, dass sie vorher hätten handeln müssen, aber nicht gehandelt haben, was dazu führt, dass die Schulen völlig unterschiedlich weit sind und nicht nur das. Wir können sagen, dass es drei oder vier verschiedene Kategorien gerade gibt. Es gibt die Schulen, wo überhaupt nichts getan werden darf. Ist unfassbar, ist aber so. Es wird beispielsweise meines Erachtens, Achtung natürlich immer ohne Gewähr, in Niedersachsen gesagt, digitaler Unterricht darf nicht stattfinden, weil es unfair ist. Wir dürfen das nicht einfach wegwischen, weil in der Tat hängt natürlich digitaler Unterricht auch daran, inwiefern Schülerinnen und Schüler technische Möglichkeiten haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch blöd, dass diejenigen, die jetzt wollen, gestoppt werden. Dann gibt es Schulen wie jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg, wo die Möglichkeit besteht, tatsächlich alles zu nutzen und datenschutzrechtliche Bedenken, die vorgeherrscht haben, plötzlich keine Rolle mehr spielen. Das möchte ich an der Stelle nicht bewerten, aber zum Beispiel Microsoft Teams ist jetzt erlaubt. Das ist zwar schön, auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, wieso vorher Möglichkeiten nicht da waren. Dann wiederum gibt es Schulen, die das Ganze versuchen analog zu regeln. Das heißt, alle rennen jetzt rum und kopieren noch Stapel von Materialien und stellen sie den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, hat aber natürlich mit digitalem Unterricht nicht sehr viel zu tun. Bevor ich jetzt anfange, darüber zu sprechen, was man machen kann, möchte ich euch gerne auf drei Dinge verweisen. Zum einen ist auf der Startseite von meinem Blog ein Artikel, in dem ich auch andere Artikel verbunden habe. Ich glaube, das heißt Unterricht in Zeiten von Corona. Dort kann man nachlesen, welche Möglichkeiten es gibt. Zum anderen gibt es einen Blogbeitrag jetzt mittlerweile, der heißt Blogparade. In dieser Blogparade sind schon 6 oder 7 Artikel und zwar nicht nur einfach von Unterricht, Möglichkeiten des digitalen Unterrichts, sondern auch Möglichkeiten der Organisation des digitalen Unterrichts, obwohl das natürlich nur dann eine Rolle spielt, wenn man die Schülerinnen und Schüler noch sieht. Wenn man die Schülerinnen und Schüler nicht mehr sieht und keine Form von digitaler Kommunikation aufgebaut hat, dann wird es natürlich etwas schwierig. Ich werde später jetzt noch, auch nochmal wieder für die Podcast-Hörer, auch auf Fragen der Instagram-Nutzer eingehen. Das werde ich aber vielleicht so ein bisschen im späteren Verlauf machen. Jetzt möchte ich zunächst erstmal darauf kommen, wie man eigentlich vorgehen kann. Natürlich wäre es sehr, sehr sinnvoll, wie man in dem Artikel von Andreas Kalt beispielsweise nachlesen kann. Ich werde den Artikel auch nochmal in die Shownotes hier vom Podcast machen, wenn man ein System etablieren könnte. Die Überlegung, welches System man etablieren kann, also beispielsweise, wie kriegen die Schüler die Materialien und oder gibt es virtuelle Lernräume und so weiter, die müssen dann besprochen und koordiniert werden. Am besten natürlich mit Schulleitung und erweiterter Schulleitung. Wenn man so weit nicht ist, dann ist eben die Frage, wie kann man es schaffen, dass man überhaupt weiter für Unterrichtsversorgung sorgen kann. Ganz generell, die E-Mail ist natürlich nicht tot. Das heißt, wenn Leute jetzt sagen, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, stimmt das nur so halb, weil meistens hat man zumindest eine E-Mail vom Elternvertreter, von Schülerinnen und Schülern und so weiter und so fort, wo man ja zumindest, und das ist sozusagen die niedrigste Stufe, aufschreiben könnte, bitte lest folgende Dinge. Und diese E-Mail wird dann eben entweder weitergeleitet über WhatsApp oder nicht. Ich weiß, dass WhatsApp datenschutzrechtlich bedenklich ist, aber die meisten haben solche Formen der Kommunikation ja sowieso. Und ich glaube nicht, dass es verboten ist, wenn man zum Beispiel eine E-Mail schreibt und sagt übrigens folgende Aufgaben bitte machen. Bitte sorgen Sie dafür, dass, also zum Beispiel im Elternvertreter, dass die Schülerinnen und Schüler das mitbekommen. Das ist natürlich keine digitale Bildung, wie es ideal wäre, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, natürlich dafür zu sorgen. Ganz generell kann man sich natürlich jetzt Gedanken darüber machen, ob man seinen Schuh weiter durchzieht, da bin ich auch noch nicht so weit, oder ob man das Ganze vielleicht auch versucht zu verbinden. Also eine Kollegin hat zum Beispiel gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht sowas wie ein Corona-Tagebuch machen können. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber klar, wir sind jetzt gerade in einer historischen Situation, das muss man so sehen. Und diese historische Situation kann natürlich auch bedeuten, dass das beschäftigt viele und dass man das Ganze wirklich als Zeitzeugendokument nimmt, ja, und sei es in der sechsten Klasse. Man sagt so, wie geht es einem, was für Gefühle hat man und so weiter und so fort. Das wäre also die Möglichkeit, das Ganze zu thematisieren. Wenn man das nicht thematisieren möchte, sondern sozusagen weiter seinen Schuh durchziehen möchte, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann das Ganze als Projektarbeit machen. Das heißt, man macht einmal eine Aufgabenstellung, die jetzt gilt für, ich sag mal, einen Monat. In meinem Leistungskurs ist es beispielsweise so, also jetzt in meinem eigenen, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe bekommen werden, sich mit dem Faust zu befassen. Ich möchte die damit aber nicht alleine lassen. Das heißt, ich werde Folgendes tun. Ich werde Impulse geben, also eben Aufgabenimpulse und die Möglichkeit, mit einem virtuellen Lernraum zur Verfügung zu stehen. In dem Fall zum Beispiel Zoom. Das können nicht 20 Leute auf einmal machen, beziehungsweise glaube ich, dass das schwierig wird, aber ich werde es ausprobieren. Eine Fragestellung, die dann natürlich bleibt, und ich rede jetzt einfach in einem Redefluss, damit der eine oder andere einfach die Impulse mitnimmt, ist, mache ich jedes Mal dieselbe Tageszeit aus, inwiefern stehe ich allen zur Verfügung und so weiter und so fort. Kurz, falls die Frage herrscht, wir sind in unserer Schule eigentlich sehr gut ausgestattet, weil wir A, einen Messenger haben und B, eine Schulcloud haben. Das heißt, wir haben jetzt zusammen mit Kolleginnen und Kollegen ein Tutorial gemacht, wie man über die Schulcloud einen Ordner mit allen möglichen Schülerinnen und Schülern teilen kann und den Link eben im Messenger teilt. Und so kann man übrigens dann auch Sachen wieder einsammeln, weil das Einsammeln ist ja auch sozusagen die nächste Geschichte, die dann eben interessant wird. Wenn ich jetzt nochmal zurückstelle und das Ganze strukturiert angehe, sage ich also, die niedrigschwellige Möglichkeit, mit Schülerinnen und Schülern zu kommunizieren, ist eine E-Mail und ein Aufgabenformat und dann natürlich ganz viel Gottvertrauen, wenn man so möchte, wenn man nichts einsammeln kann. Die zweite Möglichkeit, etwas höher gestellt, wäre eine Cloud-Lösung zu nutzen. So, jetzt gibt es natürlich verschiedene Messenger-Systeme. Es gibt einmal ganz generell die Messenger-Systeme, die datenschutzrechtlich zumindest weniger unbedenklich sind, also beispielsweise Signal oder Threema. Bei Threema haben wir gleichzeitig das Problem, dass das 2 Euro kostet. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, 2 Euro ist nicht so viel, aber es gibt natürlich tatsächlich Familien, die Probleme bekommen würden, wenn sie das Geld nicht haben. Wenn man das also nicht lösen kann, dann wäre Signal eben eine Möglichkeit, eine Klassengruppe erstellen und los geht's. Nochmal, das Problem bleibt natürlich, wenn man sozusagen diesen kommunikativen Vorlauf nicht hat. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das geht. Weiterhin ist es so, dass kommerzielle Angebote ja gerade die Möglichkeit geben, kostenlos das zu nutzen. Also beispielsweise Schulmanager Online, Schoolfox, oder Schul.cloud. Man sollte natürlich im Hinterkopf haben, dass das kommerzielle Angebote sind und dass die damit auch locken und dass man irgendwann sagt so, wow, es klappt, also können wir das auch weiterhin nutzen. Auf der anderen Art bin ich nicht so, ich sage jetzt mal, finde ich das nicht so problematisch wie jetzt andere, die sagen, oh, das ist so kommerziell, ist alles problematisch. Natürlich muss man gucken, wie ist das datenschutzrechtlich geregelt. Bei Schul.cloud weiß ich zum Beispiel, dass das funktioniert. Aber irgendwie wird es ja auf uns zukommen. Der andere Punkt ist, was ist in dem Fall wichtiger, ob eine E-Mail bei so einem Unternehmen liegt oder ob Unterricht gewährleistet ist. Ich möchte das gar nicht beantworten, ich stelle das einfach nur mal so offen in den Raum. Diese Art von Messengern, sind sozusagen der erste Schritt in die Versorgung, weil ab dann bin ich eigentlich relativ safe, was sozusagen die Aufgabengewährleistung betrifft. Ja, das heißt, ab jetzt kann ich zum Beispiel Links mit Aufgaben zur Verfügung stellen. Ich möchte euch jetzt eine Möglichkeit sagen, die relativ einfach funktioniert, wie man relativ einfach jetzt wirklich tatsächlich digitalen Unterricht machen kann. Und zwar ist es so, dass man über zwei Blocks gehen kann. Kurz, Klammer auf, ich gehe gleich auf die Fragen ein. Ja, ich würde das gerne am Ende machen, wenn ich sozusagen jetzt hier in meinem Redeschwall am Ende bin. Podcaster, ich beziehe mich auf Instagram, ist klar. Also eine Möglichkeit ist, man hat einen rezeptiven und dann aktive Unterrichtsblocks. Wenn ihr beispielsweise googelt Blogprojekt mit dem Deutschkurs, dann werdet ihr genau das nochmal von mir erklärt sehen. Es bedeutet im Prinzip, dass man über WordPress oder Wix.com mit X, ich weiß, der Name wird für den einen oder anderen Lacher sorgen, einen Blog macht, in dem man die Aufgaben stellt. So, das ist dann sozusagen der Blog, der rezeptiv ist. Und die Schülerinnen und Schüler haben einen Blog, mit dem sie jeweils dann die Aufgabe beantworten und so transparent machen. Das wird jetzt Folgendes bedeuten. Ich mache einen Blog. So, ich schreibe in diesem Blog, recherchiert Corona-Ausbruch, ja, sag ich mal, oder was weiß ich, Biologie, so. Und die Schülerinnen und Schüler schreiben ihre Antwort unter den Blog als Kommentar. Das muss man natürlich ausprobieren, aber gerade Wix und WordPress sind in der Vorlageformat relativ einfach nachvollziehbar. Und ansonsten, da müssen wir jetzt durch. Das ist das sozusagen Risiko als Chance. Ich glaube, dass das eben die Möglichkeit für viele Kolleginnen und Kollegen ist, das mal auszuprobieren. Es ist nicht so schwer. Es gibt wunderbare Vorlagen und so kann man miteinander ins Gespräch kommen. Es gibt eine Impressumspflicht in Deutschland. Das heißt, was ich fragen würde, meine Schulleitung hat es zum Beispiel zugelassen, dass die Blogs von den Schülerinnen und Schülern im Impressum die Schulangabe haben. Dann können sie gleichzeitig den Blog pseudonymisieren. Achtung, ist natürlich nicht anonym, weil sie natürlich eine IP-Adresse haben, aber pseudonymisieren, ja, das heißt, was weiß ich, butterblume.wordpress.com. Und schon hat man die Möglichkeit, miteinander zu interagieren. Diese Art von Blog-Zusammenstellung würde eigentlich schon alles. Das ist sozusagen das Sprungbrett. Und das ist das, was mir so wichtig ist zu sagen. Natürlich können verschiedene Aufgabenformate dann folgen. Also beispielsweise ein YouTube-Video besprechen, ein YouTube-Video angucken, Sachen aus dem YouTube-Video rausschneiden, rausschreiben, ja. Blogs konsultieren, eine Texterörterung machen mit Spiegel Online und so weiter und so fort. Aber als sozusagen, wenn wir das mit den E-Mails als ersten Schritt und das mit dem Messenger als zweiten Schritt gesehen haben, wäre der dritte Schritt, über Blogs zu kommunizieren, tatsächlich eine Form der digitalen Bildung, wie man weitermachen kann, wenn man eben kein Ordnersystem hat. Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, wie ist das Datenschutzrecht, möchte ich nicht, ich möchte auch keinen Blog betreiben und so weiter und so fort. Das kann man den meisten auch nicht ausreden. Ich meine, gut, ich bin natürlich da so ein bisschen, steche ein bisschen heraus, weil ich seit 8 Jahren einen Blog habe. Bis jetzt ist da noch nichts Gravierendes passiert, aber das kann man natürlich den Kolleginnen und Kollegen manchmal nicht zumuten, obwohl man wirklich sagen muss, das, was viele Kolleginnen und Kollegen sagen, also beispielsweise, was ist, wenn ich gefunden werde? Man wird nicht gefunden. Ja? Für viele, die anfangen zu bloggen, ist das ja gerade ein Problem. Die wollen Leser haben, aber wenn man einen Blog schreibt, das interessiert keine Sau. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja? Gibt einfach zu viel. Also, dass man wirklich gefunden wird, dafür muss man schon 3-4 Jahre wirklich toll bloggen oder ein Nischenprojekt haben oder eben eine Gruppe haben, eine Facebook-Gruppe oder eine Seite und so weiter, mit der man das dann öffentlich macht. Ansonsten braucht man eigentlich keine Angst haben. Ja? Es ist im Prinzip so, wenn man einen Blog hat, da schreit kein Hahn nach. Übrigens auch, Klammer auf, was Twitter angeht. Ich möchte jetzt nochmal versuchen, einen neuen Bildungschat ins Leben zu rufen, und zwar immer mittwochs ab 8 Uhr, wo man zu verschiedenen Fragen rund um diese Situation, in der wir jetzt gerade sind, sich austauschen kann. Ihr seid herzlich eingeladen, das zu machen, sowohl ihr Podcast-Hörer als auch ihr auf Instagram. Wie gesagt, ich habe das ja gerade versucht, so als Leiter zu machen, also entweder E-Mail und weitergeben oder eine Form von Chat-Möglichkeit, sodass man Links verteilen kann und dann Blogs. Mehr bräuchte man eigentlich nicht. Was man natürlich trotzdem dann machen kann, ist auf weitere verschiedene Systeme zugreifen. Und da nehme ich jetzt mal ein paar raus. Also eine Möglichkeit. Man könnte natürlich, also gehen wir davon aus, ich habe einen Lehrerblog. Auf dem Lehrerblog sage ich, ich möchte, dass sie die Informationen zu dem Covid-19 sammelt und in einem Canva zur Verfügung stellt. An canva.com, ne, das ist eine Seite, mit der man Visualisierungen machen kann. Was mache ich mit diesen Visualisierungen, wenn die fertig sind? Die muss ich ja irgendwo hinlegen. Wenn ich kein Dateiablagesystem habe, kann ich ein Padlet benutzen. Das heißt, mit Block, Canva und Padlet habe ich plötzlich die beste Form des digitalen Unterrichts, das ich später auch nutzen kann, wenn ich wieder zurück in der Schule bin. Ja? Das heißt, Padlet, Achtung, Klammer auf, ich glaube, es gibt nur ein, zwei oder drei Padlets, die man nutzen kann, ohne zu bezahlen, obwohl sich das auch lohnen würde, mal ganz grundsätzlich. Beim Padlet ist es jetzt so, das ist ja so eine Art digitale Pinnwand, mit der kann man eine Zeitleiste machen, mit der kann man Posts setzen und so weiter und so fort. Aber der wichtigste Punkt ist, und da gehe ich jetzt ein kleines bisschen ins Detail, weil da gerade nachgefragt wurde, wenn ich in ein Padlet gehe, dann kann ich am rechten Seitenrand, also man würde sich anmelden, man würde ein Padlet, also eine digitale Pinnwand machen, man würde überlegen, was für eine Form von digitaler Pinnwand möchte ich so, und dann kann man posten. Dann könnte man beispielsweise einen Post setzen mit der Aufgabenstellung, und in der Aufgabenstellung schreibt man, postet eure Antworten in dieses Padlet. Schon kann man wieder digital zusammenarbeiten. Jetzt kann man eben beim Padlet sehr genau eingeben, ob diejenigen, die einen Link bekommen, also den Link von dem Padlet, das bearbeiten können, ob sie es nur angucken können oder wie sie es eben weiterverarbeiten können. Ja? Und genau das muss man so ein bisschen rausmachen, dann muss man so ein bisschen rumtüfteln. Das jetzt zu machen, das würde sozusagen ein eigenes Erklärvideo noch sein, wie ich sie ja auch auf meinem YouTube-Kanal angeboten habe unter... Ich glaube, wenn man Netzlehrer sucht oder Bob Blume, weiß ich jetzt nicht. Der springende Punkt ist, solche Padlets sind immer super. Ja, auch wenn man irgendwann, wenn wir uns irgendwann mal wieder sehen sollten im Präsenzunterricht. So. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man diese Sachen miteinander kombinieren. Will sagen, ich habe jetzt meinen Blog, in dem ich als Lehrer eine Aufgabenstellung gebe, ein Video einbinde, sage zum Beispiel, die Schülerinnen und Schüler sollen dieses Video kritisch beurteilen. Dann sage ich, geht auf Padlet und postet dort als Post die Antworten jeweils von eurem Blog, und die Schülerinnen und Schüler kommentieren sich gegenseitig dann. Das hört sich jetzt vielleicht wahnsinnig viel an, aber der Punkt ist, so wie ich das sehe, weil ich jetzt gerade ganz viele Leute höre, die sagen so, oh Gott, ja, ist alles so schlimm, wir können unsere Arbeiten nicht schreiben und so. Das stimmt, aber jetzt ist sozusagen eine Krisensituation, die wir einfach, also wir können ja nur zwei Sachen machen, resignieren oder es als Chance begreifen. Und ich bin auf jeden Fall für Zweiteres, Problemlösungsorientierung. Ich würde sagen, dass das die wichtigsten Punkte sind, die man auf jeden Fall beherzigen kann. Natürlich kann man mal probieren, über Mentimeter eine Umfrage zu starten. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn man noch mehr miteinander arbeiten kann, zum Beispiel mit Google Drive oder Google Docs, obwohl Google eben sehr, sehr kritisch gesehen wird von sehr vielen Lehrerinnen und Lehrern. Und auch hier möchte ich mich vielleicht einer Beurteilung zunächst einmal verweigern. Ja? Die Problematik bleibt, dass jene von den Ländern angetriebenen Projekte ja leider teilweise komplett gegen die Wand gefahren worden sind. Also was sollte man machen? Entweder nimmt man ein kommerzielles Produkt oder man sucht eben nach anderen Alternativen. Dennoch, ich glaube, dass das so erstmal das Allerwichtigste ist. Wenn man die Chance hat, kann man natürlich experimentieren mit learningapps.org, ja, zum Beispiel, indem man einen Quiz den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellt oder die Schülerinnen und Schüler selber Quizzes herstellen lässt, indem man vielleicht sogar so ein bisschen guckt, was im Netz noch so möglich ist, vielleicht Memes erstellen lassen und so weiter, obwohl man die auch wieder einsammeln muss. Ob man jetzt weitermacht, indem man beispielsweise mit einem Chat arbeitet. Es gibt ganz wunderbare Chats, wo man sozusagen einen Termin vereinbaren kann, wo man dann hinterher Chats eingibt. Das sind sozusagen alles Geschichten, die, wenn man dieses Sprungbrett genutzt hat, dann eine Rolle spielen. So, und wenn ich jetzt richtig liege, dann sind das die Sachen, die ich jetzt erstmal sagen wollte. Und dann würde ich auf die Fragen eingehen von Instagram zunächst einmal. Und dann gibt es für die Instagram-Live-Hörerinnen und Hörer noch ein kleines Gimmick, was hier im Podcast dann nicht mehr hört. Genau, also ich gehe jetzt mal auf die Fragen ein. Was mir wichtig wäre als ganz persönliche Perspektive, mal ein kurzer Werbeblock, es gibt das Buch von einem Van Geelen, mir fällt gerade der Vorname nicht ein, das Pragmatismusprinzip, da geht es um den Shruggy. Ja, hört sich erstmal merkwürdig an, alles aus der Perspektive des Shruggys. Das ist das Buch dieser Saison, wenn man so möchte. Denn da geht es ganz viel darum, mit dem Kontrollverlust, den wir haben, den wir übrigens auch schon vor Corona hatten, pragmatisch umzugehen und nach Lösungswegen zu schauen. Nach Vernetzungsmöglichkeiten, natürlich ne, nicht gegenseitig ins Gesicht fassen, nach Vernetzungsmöglichkeiten und nach Möglichkeiten, sich gegenseitig zu helfen. Und nicht wie diese Ziegen, die es gibt, sozusagen erstarren und zur Seite fallen. Weil das bringt uns alle jetzt nicht wirklich weiter. Wenn ich als Lehrer keinen digitalen Unterricht machen dürfte, wüsste ich natürlich nicht, was ich machen würde. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, dass ich in meinem YouTube-Video als Post gefragt habe, wer dabei sein möchte bei Livestreams. Und da sind Schülerinnen und Schüler dabei, die da einfach Bock drauf haben. Natürlich auch deshalb Bock drauf haben, weil sie bald Abitur haben. Das heißt, wir dürfen auch die Schüler... Dirk Geelen, genau. Wir dürfen auch die Schülerinnen und Schüler nicht unterschätzen. Vielleicht das als letzter Punkt, nicht unterschätzen, falls ihr eure Schülerinnen und Schüler nochmal seht. Ich habe es ja auch auf meinem Instagram-Kanal gepostet. Wieso nicht die Schülerinnen und Schüler fragen, ob sie Ideen haben? Ich habe beispielsweise auf Twitter jetzt viele gesehen, die gesagt haben, wieso nicht ein Discord? Mit Discord kenne ich mich nicht aus. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne eine Zoom-Konferenz machen, so mit 5, 6, 7 Leuten. Aber da kann man die Schülerinnen und Schüler mal mit ins Boot holen und sagen, Mensch Leute, fällt euch noch ein, wie wir miteinander in Kontakt bleiben können. So, und jetzt werde ich auf Fragen eingehen und hoffe, dass ihr dann ja vielleicht einen ersten Einstieg bekommen habt. Ihr werdet mit Sicherheit in der nächsten Zeit sowohl auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auf meinem Twitter-Kanal @blume_bob noch einige Informationen dazu mitbekommen. Ihr könnt es gerne natürlich auch auf dem Blog lesen. Bei Twitter gibt es natürlich noch zahlreiche andere großartige Leute, die in dem Bereich sehr, sehr fit sind und die ja gegenseitig vernetzt sind und versuchen, dass wir uns irgendwie helfen. Jetzt komme ich mal zu ein paar Fragen. Also es gibt schon Leute, die sagen, Schülerinnen und Schüler haben mittlerweile nur noch Smartphones. Das ist natürlich durchaus ein Problem, obwohl ich davon ausgehe, dass viele zumindest die Möglichkeit haben, auf einen Computer zuzugreifen. Das würde ich dann schon auch verlangen. Dennoch zum Beispiel sowas wie Padlet kann man natürlich auch über das Smartphone machen. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin überhaupt gar keine technische Unterstützung hat, ich weiß nicht, was man da machen kann. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich an den Förderverein, wenn es sowas gibt, herantreten und sagen, das geht nicht. Die Schülerinnen und Schüler brauchen jetzt eine Möglichkeit, irgendwie auf die Aufgaben zuzugreifen. Jetzt gucke ich mal, was es noch für weitere Fragen gab. Warum Canva, wenn ich am Ende doch auf dem Padlet sammle? Ja, das ist eine gute Frage. In dem Fall ist es so, Canva selbst ist ja eine Form der Verdichtung bzw. der Visualisierung von Inhalten. Also ich sage zum Beispiel, macht bitte zu folgendem Inhalt eine Übersicht. Aber diese Übersicht, die habe ich dann ja noch nicht. Klar. Wenn man eine Cloud oder ein Ablagesystem hat, dann brauche ich Padlet nicht. Wenn ich aber so ein Ablagesystem nicht habe, dann möchte ich ja, dass diese Übersicht von den anderen gesehen werden kann, damit die im besten Fall sich sogar nochmal gegenseitig kommentieren können und sagen können, pass mal auf, diese Übersicht ist sehr gut, die können wir fürs eigene Lernen sogar benutzen. Jetzt nur als Beispiel. Das heißt, in dem Fall ersetzt Padlet nicht Canva oder es ist nicht doppelt gemoppelt, sondern Padlet ist eine Form der Sammlung für das Canva. Man kann im Prinzip sagen, in dem Fall die Aufgabenstellung, beispielsweise über den Blog, wäre das, was ich mündlich sage. Das Canva ist das Plakat, an dem alle arbeiten. Und das Padlet ist die Pinnwand, auf das die Plakate dann ja, geheftet werden. Ja, viele der Apps gibt es tatsächlich auch als App. Das ist so. Wenn keine Padlets, keine PCs oder keine Handys vorhanden sind, ja natürlich sollten die dann versuchen, mit dem Buch zu arbeiten. Vielleicht ein kleiner Tipp, ich würde sozusagen versuchen, trotzdem, und wenn ich die Schülerinnen und Schüler nochmal sehe, ein System im Kopf zu haben. Also zum Beispiel eine Art Wochenplan oder Protokoll. Natürlich muss man den Schülerinnen und Schülern dann vertrauen, aber eine andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht. Wenn jemand irgendwie nur so rumhängen will, dann wird er das wahrscheinlich auch machen. Aber ich würde den Schülerinnen und Schülern zumindest eine Struktur mit an die Hand zu geben, für diejenigen, die noch nicht so weit sind mit selbstbestimmtem und selbstgesteuertem Lernen. Das würde ich schon machen. Und das geht ja sicherlich auch analog. Nur dann würde ich halt natürlich nicht machen, so nach dem Motto, jetzt macht einfach mal das nächste Kapitel, sondern würde ich mir vorher überlegen, wie könnte man das aufeinander aufbauen. Vor allen Dingen, wenn ich als Lehrerin oder Lehrer nicht die Möglichkeit habe, das einzusammeln. Das Video wird es zum Nachschauen geben. Jetzt hier für die Podcast-Hörer ist das natürlich irrelevant. Man kann es auch im Podcast hören, obwohl andererseits man kann das, was ich jetzt gerade gesagt habe, eben auch im Podcast hören. Ich schaue jetzt noch. Ja, den Kollegen kann alles geteilt werden. Da fragt jetzt jemand, wenn sie nicht auf Instagram sind, vieles von dem, was ich sage, gibt es auch auf YouTube. Da erkläre ich es nochmal genauer und habe ich natürlich auch verschiedene Beiträge nochmal dran gemacht. Wie handhabt ihr das mit den Klassenarbeiten? Also ich würde jetzt sagen, verabschiede dich von allen Klassenarbeiten. So, die fallen einfach weg. Und du siehst mich nicht weinen, weil irgendwie wird es gehen. Ja? Es gibt das so bei Shakespeare in Love, ist das so. Da wird gesagt, I don't know how. It's a mystery. Ja? Also ich hoffe sehr natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer nicht darunter leiden müssen. Aber auch hier, es gibt keine andere Möglichkeit. Am Mittwoch hätte ich in meinem Leistungskurs Deutsch, das Abitur relevant, was geschrieben. Es geht nicht. Was soll man machen? Ne? Das ist etwas, mit dem wir alle irgendwie leben müssen. Unsere Schüler haben ihre Bücher mitgenommen und erwarten durch Lanis ihre Aufträge. Was auch immer Lanis ist, weiß ich nicht. Ja, wir sind weit weg, Endpunkt Antana, von der digitalen Kommunikation. Aber das ist ja das, was ich sage. Wir können es jetzt nur als Chance begreifen. Ja? Nochmal, Instagram ist super, jetzt auch das mit dem Live-Video und so weiter und so fort. Aber meldet euch bei Twitter an, da ist die Vernetzung noch schneller, noch dynamischer. Und ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ihr noch keine Follower habt und eine ganz dringende, wichtige Frage habt, könnt ihr mich auch einfach erwähnen. Dann poste ich das in die Follower-Gemeinde unter dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Gibt es einfach unheimlich viele Leute, die auch Bock haben, die solidarisch sind, die sich gegenseitig unterstützen. Wir können es jetzt nur als Chance begreifen. Hast du einen Tipp, wie ich bei einer Hausaufgabenklassenarbeit eine Art Lesebestätigung bekommen kann? Also grundsätzlich nein. Ich kann mir bei einer Lesebestätigung nur vorstellen, dass es eine Art von Transferaufgabe gibt, die quasi zeigt, dass jemand was gelesen hat. Es gibt schon Lesebestätigungssysteme bei Google Docs oder bei amerikanischen Bildungssystemen wie Edmodo beispielsweise, aber das jetzt sozusagen übers Knie zu brechen, das würde ich mir selbst auch nicht zutrauen. Wenn ihr das möchtet, super, aber wie gesagt, wir können natürlich jetzt nicht innerhalb von einem Tag oder innerhalb von einer Woche wiederholen, was in den letzten paar Jahren versäumt wurde. Insofern kann ich hier nur sagen, wenn ich eine Aufgabenstellung habe, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, das einzufordern. Das kann man natürlich auch mit Mails machen. Das ist sehr, sehr nervig. Da würde ich vielleicht ein intelligentes Mail-System machen. Also intelligent heißt jetzt nicht, man selber ist intelligent, sondern die meisten Mail-Programme haben sogenannte intelligente Ordner. Da muss man sich auch reinfuchsen. Leute, das ist das, was ich sage. Wir müssen uns in Sachen jetzt reinfuchsen. Oder aber wir sagen, nee, ist mir egal. Aber ich finde reinfuchsen besser. So. Bei diesen intelligenten Ordnern ist es so, dass man beispielsweise die Adressen von den Personen angeben kann, die in diesem intelligenten Ordner sind. Und wenn die dann reinkommen, dann werden die automatisch da reingesteckt. So, das heißt, man macht, was ich, Klasse 8a in seinem Dienstmail-Server ausschließlich. Und sorgt dafür, dass alle, die in der Klasse 8a sind, beispielsweise in diesen Ordner reinkommen. Da hat man zumindest eine gewisse Übersicht, weil klar, wenn man jetzt 5, 6, 7, 8 Klassen hat, dann wird das natürlich mit den Mails ganz schön toll, wenn da die Lesebestätigung kommt. Natürlich könnte man als Lesebestätigung auch so ein händisches Hab's gelesen machen. Ob das so sinnvoll ist, wage ich aber mal zu bezweifeln. Ja, es gibt ein Online-Portal in Bremen, das ist natürlich schön. Nochmal, jedes Land, das jetzt wirklich diese Portale hat, sind natürlich super. In Hessen auch, das ist schön. Montag gibt es eine Phobie, ja, bin ich mal gespannt. Hol dir sonst nichts ab, außer guten Tipps. Die Alternative wäre Masterarbeit schreiben, also lieber was super Sinnvolles machen und dir beim Paket bekommen zugucken. Ah, das war gerade noch vom Paket. So, nein, ich habe keine 2 Kilogramm Nudeln bekommen. Hallo, Nudeln doch nicht. Toilettenpapier. Und sonst gibt es, glaube ich, keine Fragen, die noch gestellt worden sind. Zumindest sehe ich die nicht. Ich werde in der nächsten Zeit nochmal auf meinen YouTube-Kanal was stellen zum Thema Orthographietrainer. Wie kann ich denn als Lehrerin oder Lehrer besprechen? Jetzt sagt gerade noch jemand, jetzt wird es, ich weiß, liebe Podcast-Hörer, jetzt wird es natürlich ein bisschen problematisch mit den Fragen und so weiter. Es tut mir leid, aber ja, einen Ergebnisordner, einen Einsammelordner habe ich. Ja, aber dafür braucht man natürlich auch eine Cloud. Also ich denke mal, die Frage hat da drauf gezielt, was man machen kann, wenn man was einsammeln will und eben nicht so eine Cloud hat. Wenn man eine Cloud hat und ein Messenger-System, habe ich ja gesagt, dann ist man ja schon auf Stufe 2, dann ist man ja schon sehr, sehr weit. So, und jetzt habe ich gesagt, dass es bald noch ein YouTube-Video gibt. Es gibt hier einen Ergebnisseordner. Es tut mir leid, wenn ich euch nicht allen beantworten kann. So, jetzt würde ich sagen, gibt es nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ansonsten werde ich jetzt gleich ein paar Rausschmeißer-Songs bringen. Keine Angst, liebe Podcaster, euch betrifft das nicht. Klassenarbeiten digital wäre natürlich das Non-Plus-Ultra, wäre auch heutzutage möglich, wäre auch sinnvoll, wäre übrigens sogar dann sinnvoll, wenn man im Präsenzunterricht ist, weil man dann die Klassenarbeiten natürlich völlig anders gestalten müsste. Nicht mehr so ein Nenne, sondern mehr Beurteilungsaufgaben, die man mithilfe von Smartphones und anderen Kulturzugangsgeräten nutzen kann. Aber das wird nicht passieren, das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Länder, das Kultusministerium jetzt innerhalb von 5 Tagen sagt, es gibt Möglichkeiten, digital die Klassenarbeiten zu machen. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Zoom-Pads bleiben erhalten, aber wie lange die erhalten bleiben, das weiß ich nicht. Ich habe mal sowas gehört wie ein halbes bis ein Jahr. Ich würde Zoom-Pads, also diese Etherpads von Zoom, Zentrale für Unterrichtsmedien, wo es übrigens auch sehr, sehr viele schöne Inhalte gibt, genauso wie bei den örtlichen und ländlichen Kreismedienzentrum oder Landesmedienzentrum, gibt sehr, sehr schöne Materialien. Bei Zoompads will ich es wirklich immer nochmal rauskopieren, sodass man irgendwo eine Sicherungskopie hat. Wer sagt, dass Schülerinnen und Schüler nicht spicken? Naja, das ist ja der Punkt. Es wird für uns zwangsläufig in Zukunft, und das ist jetzt was, das geht ein bisschen weiter weg als in dieser Krisensituation, viel mehr darum gehen, dass wir Klassenarbeiten stellen, in der man gar nicht spicken kann. Ich gebe dir ein Beispiel. War Napoleon ein guter Europäer? Ja, herzlichen Glückwunsch beim Spicken. Es geht dann viel weniger darum, dass man was nennen soll, sondern dass man die Möglichkeit hat, mit dem, was man im Unterricht gemacht hat, zu beurteilen. Anderes Beispiel. Finde im Internet eine gute Seite zu Thema X und begründe, warum du diese Seite für gut hältst. Wenn man im Unterricht war, die Kompetenzen hat, dann kann man das beurteilen. Wenn nicht, dann nützt einem auch das Handy nichts. Wir müssen rauskommen aus einer Situation, die Wissen, also die sozusagen Schule immer als Wissensvermittlung sieht. Wir sind lange und weit weg von dieser Wissensvermittlung-Instanz, sondern es geht dann viel mehr um Beurteilung und so weiter und so fort. Unterricht über Videokonferenz. Ja, das ist das, was ich gerade eben da schon mal angedeutet habe. Also ich werde das so versuchen, dass ich per Messenger, auch wieder nur wichtig, Videokonferenzen anbieten will, wenn man das von Lehrerinnen und Lehrern macht, wie du jetzt fragst, wie gesagt, Zoom, Zoom oder Jitsi, also Jitsi, dort kann man sich mit Lehrerinnen und Lehrern treffen und dann eben ja, eine Videokonferenz machen zu 5, 6 oder 7. Ich werde das ausprobieren, ja, und vielleicht werden wir alle konstruktiv oder produktiv scheitern, das weiß ich nicht, aber viel zu verlieren haben wir ja nichts. Dann würde ich jetzt sagen, für diejenigen, die dem Podcast zugehört haben, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, dass diese doch etwas, ja, vielleicht chaotische Folge euch trotzdem was gebracht hat, egal wo ihr jetzt seid, ob ihr, also wo ihr sozusagen in Isolation oder in Quarantäne sitzt. Ich freue mich auf das nächste Mal und ja, wir sehen uns bald wieder.
Hi, schön, dass du dabei warst. Mich freut es sehr, dass die Themen des Podcasts so gut ankommen. Der Podcast bleibt kostenlos. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn unterstützt. Das kannst du auf verschiedenste Weise machen. Du kannst eine Rezension schreiben bei iTunes oder bei anderen Podcast-Portalen. Du kannst über den Podcast sprechen, darüber schreiben oder ihn einfach weiterempfehlen. Wenn du möchtest, kannst du mich natürlich auch monetär unterstützen, beispielsweise über PayPal oder indem du bei Steady Mitglied wirst. Auch 1 Euro im Monat ist schon gut, um mich zu unterstützen. Ich freue mich jedenfalls, wenn dir das, was ich mache, gefällt und wenn du es weiterempfiehlst. Ich hoffe, wir hören voneinander. Bis zur nächsten Folge.